Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Ich grüße dich.
Hallo.
Heute hast du dich ja fein rausgeputzt. Da kannst du ja gleich mal erzählen, was ist denn dieser Lockerroom Talk?
Habe ich das?
Ne, so einfach. Das neues Hemd, das hattest du zumindest schon beim letzten Mal nicht an, oder?
L.O. Lochner, K.R. Krieger von Lockerroom Talk, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinausposaunen.
Hast du Olympia geguckt?
Ja. Nicht alles, aber vieles.
Ich mag Winter-Olympia sowieso eigentlich schon mal ganz gerne. Ich glaube, so seit Turin. Ich habe nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, war ganz nett. Skeleton letzten Sonntagabend habe ich gesehen. Das war spannend.
Skeleton hat mich begeistert.
Das war cool.
Ist ja. Für mich die coolste, also Skeleton ist die coolste Art, wie man den Eiskanal runterkommt.
Ja, Bob ist schon so ein bisschen sperrig. Skeleton ist schon sehr
vor allen Dingen, griffig so. Wenn man vorher Skeleton sieht und auch das normale Rodeln, also mit Füße als erstes, dann wirkt der Bob noch viel, viel unpassender in diesem Eiskanal.
Ja, Skeleton fand ich auch geil.
Skeleton, wirklich.
Wir waren gut.
Ja, also mit
Doppel habe ich gesehen, da Bronze und Silber, glaube ich, gell, haben wir. Ja, genau, und die Engländer haben dann Gold geholt, aber nur sie war sehr schlecht, er war gut.
Ja, also mit über 130 Sachen Kopf voraus darunter zu ballern, das ist schon faszinierend.
Ich habe was gelernt durch Olympia.
Erzähl.
Und zwar, das habe ich zufällig gesehen, Dreiseitel, unser Topspieler, hat leider auch nichts gebracht. Schön von der Slowakei vermöbelt worden, aber Leon Dreiseitel ist einer der besten Eishockeyspieler der Welt. Und durch den weiß ich jetzt, dass Senf gegen Krämpfe hilft oder helfen soll. Hast du das schon mal gehört?
Nö, ja, aber ist halt auch Salz drin.
Nee, darum geht's nicht. Das ist nämlich das Interessante. Also weil man hat das auch gesehen, dass er quasi, also wenn er merkt, man kann Krämpfe, dann haut er sich so quasi so eine Senf, wie man das im Wirtshaus kriegt, wie sagt man da, so eine Senftube da, so ein Ding rein. Und jetzt wird's interessant, weil ich habe das dann mit der KI mehr auseinandersetzen lassen. Jetzt kommt's. Beliebter Trick im Leistungssport, aber es liegt nicht an den Mineralstoffen wie Magnesium oder Kalium, sondern an der Schärfe. Jetzt kommt die wissenschaftliche Erklärung. Lange glaubte man, Krämpfe entstünden durch Elektrolytmangel. Wenn Senf aber innerhalb von 60 bis 90 Sekunden einen Krampf löst, kann das nicht an Mineralstoffen liegen, die bräuchten viel länger, um ins Blut zu gelangen. Die aktuelle Theorie, gestützt durch Forschung zu TRP-Kanälen, ist die neuronale Stimulation. Der Reiz, Senf enthält Essigsäure und scharfe Senföle. Reaktion, wenn diese Schärfe auf die Rezeptoren im Mund- und Rachenraum trifft, sendet sie einen starken Reiz ans Gehirn. Also wird quasi das Nervensystem sozusagen gestört, so verstehe ich es. Dieser Reiz überlagert das fehlerhafte Signal im Nervensystem, das den Muskel zum Krampfen bringt. Eine Art Systemneustart für die Nerven. Der Muskel entspannt sich reflexartig. Also das ist da quasi so ein Hack, wie man so diesen Krampfreflex sozusagen vorher unterbindet.
Vielleicht ist der Pickle Juice von Carlos Alcaraz auch scharf.
Kann
auch
sein. Ja, dasselbe Prinzip gilt für Gurkenwasser. Ja.
Aber Gurkenwasser ist ja nicht scharf. Aber man kann es scharf machen.
Ja, aber es geht, glaube ich, um den Reiz. Also es ist, glaube ich, also das habe ich auch schon mal gehört, wenn du so eine Panikattacke oder irgendwas hast, dann nimmst du, wie heißen denn diese sauren Dinger da, dieses habe ich auch schon
Center-Shock.
Mal. Center-Shock. Ja, genau, das quasi einfach so der Körper wird dann einfach gestört und dann ist quasi so das, also das wird wahrscheinlich das ähnliche Prinzip sein. Genau, Gurkenwasser. Hier Forschungen, unter anderem von den Nobelpreisträgern McKinnon und Bean, haben gezeigt, dass starke sensorische Reize wie durch Essig, Chili oder Ingwer die Alpha-Motoneuronen im Rückenmark hemmen können, die für den Krampf verantwortlich sind. Und Gurkenwasser wird da auch genannt. Also interessant. Wo habe ich nie gehört.
Das mit dem Pickle Juice wusste ich, aber dass es um die Schärfe geht, das war mir auch neu.
Also Säureschärfe ist dann wohl so ein Trick. Ich habe noch einen Hammer.
Erzähl.
Es gibt, du hast noch die große Chance, am Montag, Dienstag gibt es eine Veranstaltung in Hamburg. Und zwar Human Artificial Intelligence Congress.
Ach, mit
Deutschland
Udi?
Deutschland kann KI. Jetzt hast du es schon verraten.
Mit Tante Kids.
Es sind die Top-Experten und es sind die Headliner. Sind Margarete Vestager, Robert Habeck und es ist keine Satire. Rudi Völler. Deutschland kann KI.
Ja.
Das ist der Beweis.
Es ist traurig und es passt zu dem, was ich mitgebracht habe. Nein, das ist ja wirklich traurig.
Es ist wirklich kein Witz, Leute. Googelt das.
Vestager ist irgendwie
AI Hamburg und dann es ist kein Witz. Das stimmt wirklich.
Also ich kann mir vorstellen, dass Rudi Völler noch nicht ein Prompt in seinem Leben abgesendet hat. Robert Habeck hat sich jetzt auch nicht durch besondere Errungenschaften dort hervorgebracht. Die Margarete Vestager, die ist EU-Kommission für Handel oder so. Auch nichts.
Es geht wahrscheinlich um Regulierung, um Gefahren hier, da.
Und man stelle sich einen KI-Gipfel in den USA vor, was dort für Schwergewichte sitzen würden. Und das passt ganz gut zu einer
Brock Lesnar.
Ja, das wäre das Äquivalent zu Rudi Völler, aber der wird da nicht eingeladen, weil diese Woche ist eigentlich was sehr Trauriges passiert oder ist rausgekommen, nämlich unser vielleicht der größte KI-Experte Europas geht zu OpenAI nach Amerika, nämlich Peter Steinberger, ein Österreicher und Macher von OpenClaw. Vielleicht mal ganz kurz zu seiner Geschichte. Also der hat 13 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut, hat es dann verkauft und war dann in einer Sinnkrise 3 Jahre lang, hat gesucht und hat dann auf GitHub, also GitHub ist so eine Open-Source-Plattform, hat angefangen KI-Agenten zu programmieren. Mhm. Open Source, wichtig. Jeder kann den Code einsehen, jeder kann den Code ändern und jetzt kommt's, jeder kann den Code auf eine Hardware ziehen und dann dort lokal betreiben. Eine europäischere Lösung für KI gibt es gar nicht. Das ist toll. Das ist nochmal Open Source, nicht ein Monopolist, der alles hat. Jeder kann es einsehen und ich kann es lokal sicher machen. Das wird immer größer, OpenClaw, und OpenClaw ist quasi eine KI, die KI-Agenten macht. Da geht es nicht nur um Chatten, sondern die beantwortet deine E-Mails zum Beispiel oder deine WhatsApp. Also die machen dann so alles Mögliche und der hat das richtig, richtig groß gemacht in diesem Open-Source-Space und ist jetzt weg. Und er hat sich verabschiedet mit einem Tweet, der deutlicher nicht sein kann. Und zwar schreibt er, in der USA sind die meisten Menschen enthusiastisch. In Europa werde ich beschimpft, Leute schreien Regulierung und Verantwortung. Und wenn ich wirklich hier eine Firma baue, dann kann ich mich mit Themen wie Investitionsschutzgesetz, Mitarbeiterbeteiligung und lähmenden Arbeitsregulierung abkämpfen. Bei OpenAI arbeiten die meisten Leute 6 bis 7 Tage die Woche und werden dementsprechend bezahlt. Bei uns ist das illegal. Und das ist schon traurig. Passend dazu ein Tweet von Karl Lauterbach, der einige Tage oder Wochen vorher Folgendes noch auf X gepostet hat. Sehr lesenswert, ein Blogbeitrag von Sascha Lobo zum Hype über Clawbots. Wahnsinn, wie leichtsinnig hier Zehntausende ihre persönlichsten Daten unbekannten Akteuren zur Verfügung gestellt haben. Dann würde ich auch gehen. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, das, was Professor Karl Lauterbach hier betreibt, sind Fake News. Das ist absolute Fake News, weil OpenClaw eben nicht dieses Prinzip angewandt hat, wovor viele in Europa Angst haben. Es war Open Source und du kannst es lokal betreiben. Das heißt, dieser Vorwurf von Karl Lauterbach ist absolut haltlos.
Du meinst so wie die ganzen, aber Karl Lauterbach würde doch nie was sowas machen, genau wie die ganzen Mutationen, die noch gekommen sind von Corona oder auch nicht.
Das muss man sich mal vorstellen. Menschen wie Karl Lauterbach bleiben hier und werden gefeiert. Menschen wie Peter Steinberger, die gehen. Der eine ist Bedenkenträger, der andere hat oder schafft zumindest die Möglichkeit, dass unser Kontinent nach vorne kommen kann. Und wir haben uns für eine Seite entschieden. Und das ist, denke ich mal, die falsche Seite. Und wir sprechen ja häufig auch in dem Draghi-Report, der kommt ja alle paar Jahre, wird das ja auch mal aufgeschlüsselt, wie die Startup-Kultur ist und wie das aussieht. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt verschiedene Seeds. Also es gibt super junge Startups, ja, und dann gibt es immer mehr Finanzierung. Und irgendwann kristallisiert sich dann raus, was funktionieren könnte. Das sind nur sehr, sehr wenige. Und die haben dann die Möglichkeit, wirklich groß rauszukommen. Das gibt es in Europa auch. Also sehr, sehr viele junge Startups. Wenn die irgendwann eine Größe erreichen, sind die fast alle weg. So, unser Kontinent wird einfach geschröpft. Und jetzt sagen wir, ja, wir müssen dann ein Umfeld schaffen, Investitionsumfelder, wo das nicht geht, wo wir die unterstützen. Wir müssen erstmal ein anderes Mindset haben. Denn das Lauterbach-Mindset, das ist erstmal an erster Stelle das große, große Problem.
Ja, das Problem ist, Lauterbach ist, also ich nehme ihm das gar nicht übel. Ich glaube nicht, dass das mit einer bösen Absicht ist, sondern er verkörpert leider so den deutschen Boomer, der wenig Ahnung hat. Also in seinem Medizinbereich muss man sagen, damals, das war alles kultig, als Corona neu war und irgendwie unser Karl war damals so, da war das, glaube ich, am Anfang war das irgendwie angebracht, so die ersten Wochen, dass man erstmal schaut, okay, aber man hat ja gemerkt, er ist ja von dieser Rolle nie losgekommen und er hat ja 3, 4 Jahre danach noch wirklich, es ist ja kein Witz, das ist ja alles belegt, hier, oh, jetzt kommt hier schon die nächste Mutation und hier, das war halt alles, also wenn der in einer anderen Partei wäre, würde man sagen, er ist wirklich übelster Verschwörungstheoretiker, Monsterschwöbler.
Ja, ja.
er kann sich's irgendwie leisten und das ist jetzt auch wieder so ein Beispiel, dann ist er bei anderen Themengebieten, von denen er halt keine Ahnung hat.
Das ist doch Fake News.
Genau, und dann kommt halt einfach sowas, ah oh, ja, hier, ja, alles ist immer gefährlich und alles ist schlecht und alles ist böse, Innovation und Unternehmer, es ist ja sowieso alles, die SPD ist ja sowieso im Kampf gegen das Unternehmertum, dank hier, wie manche auf Twitter nennen sie, glaube ich, Baumschulbärbel. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das ist nur ein Zitat.
Privatperson.
Privatperson bin ich ja sowieso. Genau, sehr gut, das haben wir beide schon sehr gut drin. Also, das ist wirklich so, es fasst das gut zusammen. So wenig Ahnung, viel Meinung und halt ja. immer Angst und so, um Gottes Willen. Ja. Alles, was Unternehmer, Innovation ist.
Und weißt du,
es ist schon per se gefährlich.
Wir reden jeden Tag, wird in der Spitzenpolitik darüber gesprochen, die EU muss stark werden, einen eigenen Weg gehen, Zukunftsfelder. Und dann kommt da ein Österreicher. Und wirklich, nochmal, das ist der europäischste Weg, Innovation anzugehen, so wie er es macht. Ja. Open Source und lokal. Und auch er wird vertrieben. Leute, sag mal, geht's noch? Das ist ein verheerendes Zeichen. Und ich hoffe, dass das, also, dass mehr Leute davon mitbekommen, weil es einfach zeigt, in welchem Stadium wir uns befinden.
Dafür haben wir ja Diesel-Heidi mit ihrem Audi. Das ist, das wird jetzt vielleicht die deutsche Autoindustrie wieder nach vorne bringen. Es ist schon lustig. Also, was ich auch sehr amüsant finde, jetzt der Soran Mamdani, der ist ja angetreten mit Mr. Tax the Rich. Und jetzt, was passiert natürlich in der Realität? Nix Tax the Rich kriegt er nicht durch. Wer zahlt? Jetzt sollen ja dann hier die Steuer für Immobilien angehoben werden. Ja, das ist natürlich logisch, wer das unterm Strich wieder zahlt. Da sieht man auch wieder, wie endet das immer. Also das Superreiche mehr abgeben, okay, da können wir uns drüber streiten, aber in der Praxis funktioniert es halt einfach nicht. Das mag jetzt frustrierend sein, aber man muss halt immer sich fragen, so, was ist dann der Wahlkampf? Genau bei der Linkspartei ist es ja genau dasselbe. Klingt für schlichte ökonomische Gemüter natürlich immer sehr toll und sehr gerecht. Unterm Strich ist es halt dann einfach nur peinlich. Es wird mehr Schaden angerichtet und ja, hier sehen wir es ja. Das ist auch
Realität.
Ein peinliches Gruselkabinett.
Ja. Ich möchte es gar nicht zu lang machen, weil da wurde genug drüber gesprochen. Aber bevor wir über ein wirklich spannendes Thema heute sprechen wollen, du hast da auch ein bisschen was vorbereitet zum Thema.
Auch ein spannender Boomer.
Ja, oder? Ray Dalio möchte ich noch aber ganz kurz
Land.
beim Thema KI bleiben und den Elefanten im Raum ansprechen.
Als Privatperson auch?
Auch, nein, alles als Privatperson. Es geht um das Heute-Journal, was da passiert.
Ach so, ja, stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen.
Ihr habt es sicherlich mitbekommen, also Dunja Hayali hat das Heute-Journal moderiert. Und es
die moderiert auch die Runde mit Völler und Habeck. Das ist auch kein
Das ist South Park, Simpsons, alles zusammen. Wir leben in einer Simulation. Wir sind schon in einer KI.
Aber es ist auch geil irgendwie.
Und zwar ging es um einen Beitrag über die Vorgehensweisen der ICE-Beamten gegen Immigranten in den USA. Und am Anfang des Beitrags sagt Frau Hayali sogar noch, es kursieren viele Videos im Internet, viele sind aber auch fake, die sind KI generiert und man müsse dort aufpassen. Und in dem Beitrag, während der Sprecher darüber spricht, wie grausam die ICE-Beamten vorgehen, wird ein KI-Video gezeigt.
Und das ist aufgeflogen, weil die
genau.
Sora-Markette genau. noch also, die, das Wasserzeichen noch zu sehen war?
Unser eins, die halt jeden Tag mit KI zu tun haben, wir sehen, dass es ein KI-Video ist und wie du sagst, das Trademark von Sora war zu sehen, es wurde aber sonst nirgendwo angezeigt. Und,
Sora ist von OpenAI.
Genau. Ja. Wenig später im Beitrag ging es auch wieder um das schreckliche Vorgehen der ICE-Beamten und dort wurde ein echtes Video gezeigt, wie ein Kind abtransportiert wird. Hat sich nur später herausgestellt, das war aus dem Jahr 2022 und da ging es um einen Amoklauf in den USA. Hatte nichts mit ICE zu tun. Wem ist es aufgefallen? News und Apollo. News und haben darauf hingewiesen, dass ja dort Propaganda betrieben wird, beziehungsweise dass das Fake News sind. Das erste Statement vom ZDF war, ja, bei der technischen Übertragung ist ein Fehler passiert, dort ist die KI-Benennung hinten rübergefallen.
Sehr glaubwürdig.
Kein Wort zum echten Video, was am Ende des Beitrags ist, über den Amoklauf. Dann hat man gemerkt, na, das passt nicht so ganz und ist zu Stufe 2 gegangen. Ja, in dem Beitrag ging es ja auch um KI-Fakes und deswegen hat man das reingemacht, was definitiv nicht der Fall ist. Dann wurde der Druck immer größer oder wie man heutzutage auch sagt, die rechte Kampagne wurde immer größer. Und dann hat man beim Heute-Journal, ich glaube, 2 Minuten lang eine Entschuldigung rausgegeben.
Immerhin, das muss man auch mal lobend erwähnen, das haben sie dann immerhin hinbekommen, aber der Weg ist natürlich peinlich. Also,
was ich aber dazu sagen möchte, und darüber wird zu wenig gesprochen, jetzt wird dann gesagt, ja, das war ein großer Fehler. Es war kein Fehler. Ich kann euch jedem nur empfehlen, schaut euch mal den ÖRR-Blog an. Der hat jetzt eine, passend zum Thema, eine Auflistung von Fehlern gemacht, die in dem letzten Jahr passiert sind. Und komischerweise passieren die Fehler immer nur, um ein Narrativ zu stützen. Fehler haben ja die Angewohnheit, dass sie ja randommäßig passieren. Ja. Sie können ja mal für den einen zum Vorteil sein, mal für den anderen. Nein, nein, nein. In dem Fall profitiert immer eine Seite. Immer ein Narrativ. Das sind keine Fehler.
Und vor allem, wenn es Fehler sind, also jeder macht Fehler, geschenkt, aber trotzdem bei so einem Apparillo, der für sich ja auch selber, also wir hören ja ständig, wie wichtig das ist. Und ich bin nicht gegen den öffentlich-rechtlichen, sondern wir kritisieren ja immer, was gemacht wird. Grundsätzlich wäre das gut. Und ich finde, man sieht ja immer wieder, man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Irgendwo werden immer Fehler passieren, aber solche Fehler bei so einem Apparat mit dem Anspruch, also so ein Fehler darf nicht passieren. Weißt du, das ist einfach, ach ja, da ist uns mal, weißt du, das ist ja nicht ein Versprecher oder so, dass man, sondern das einfach mal, ach, da ist uns einfach mal irgendein KI-Video reingerutscht und dann noch ein falsches Video. Ganz ehrlich, das kann nicht, das geht nicht.
Nein, es sind keine Fehler.
Und wenn es welche wären, wäre es auch, es ist nicht zu entschuldigen. So. Also das ist nicht, das ist kein Fehler, weißt du, der einfach mal so passiert.
Wie gesagt, schaut euch das mal an, diese Auflistung, ob es jetzt Balken sind, die beim AfD zu niedrig sind, komischerweise, ob Tweets von Elon Musk gefälscht werden im Öffentlich-Rechtlichen, ob ein Elmar Thewes in irgendeinen Stuss über Charlie Kirk erzählt. Das geht ja immer in eine Richtung. Das ist eine Haltung. Das sind keine Fehler. Und lustig dazu, ich habe einen Tweet vom ZDF heute selber gefunden, aus dem Jahr 2019. Und der geht wie folgt. Mit Desinformation wird immer stärker um die öffentliche Meinung gekämpft. Mit Fake News Stimmung gemacht. Die Meinungsmanipulation gefährdet die Demokratie. Sie haben sich quasi damit selber zu Demokratiefeinden gemacht. Und ich möchte auch sagen, ich sehe das auch so. Und dahinter ist auch eine Strategie, genau die Strategie, die diese Menschen Donald Trump vorwerfen. Das hat Markus Lanz auch gemacht im letzten Podcast. Und der hat ja recht, er sagt, Donald Trump macht Dinge, die eigentlich verboten sind, aber er macht sie einfach. Und wenn es dann schon gemacht ist, dann hat halt die Justiz Schwierigkeiten, das wieder so rückgängig zu machen. Und der ÖRR arbeitet ähnlich. Wenn die News erstmal raus sind, dann ist das erstmal raus und eine Meinung ist erstmal gebildet. Gerade bei älteren Zuschauern bleibt das halt haften. Und da mein abschließendes Wort. Wirklich, man kann von News, von Apollo und von X halten, was man will. Darum geht's gar nicht. Aber ohne diese Medien wäre das nicht aufgefallen. Der Weimar-Skandal wäre ohne diese Medien nicht aufgefallen. Also wer dazu auffordert, diese Medien zu verbieten, der entpuppt sich als Antidemokrat. Wer die Qualität einer Aussage oder Handlung danach bewertet, wer sie tätigt, der handelt antidemokratisch. Das muss man einfach so sagen.
Nee, ich glaube, ich finde auch gut, dass es diese Medien gibt. Ich glaube, man muss sie trotzdem auch kritisch sehen, so wie alles. Also da wird auch Mist produziert. Also das ist, glaube ich, wichtig. Man sollte nie jetzt sagen, okay, die haben immer recht oder die lügen immer, sondern man muss halt kritisch drauf schauen. Aber ich finde es auch, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld reinfließt, aber wir wissen alle, dass da sehr, sehr viel Geld reinfließt in ZDF und Co.
8 Milliarden Beiträge jedes Jahr.
Und dann muss man auch noch eine Frage stellen, wenn solche Fehler passieren, sagen wir mal, es wäre ein Fehler, dann muss man ja davon ausgehen, dass da entweder Leute sitzen, die völlig unqualifiziert sind oder dass da auch schon irgendwie ganz wild dann mit KI oder sonst was gearbeitet wird, dann frage ich mich, wofür brauchen die so viel Geld? Also wenn das jetzt wirklich, vielleicht, sagen wir mal, es wäre ein Fehler, dann musste aber sehr, sehr schlecht gearbeitet werden und dann muss man, glaube ich, auch mit deutlich weniger Geld auskommen. Also das ist ja ein Witz.
Es ist entweder Propaganda oder sehr stümperhaft. Man kann es jetzt entscheiden.
Ja, genau. Und das ist halt beides.
Und vielleicht noch ein letztes Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, die Hüter der Demokratie wie Daniel Günther würden das durchsetzen und News, Apollo und X wären wirklich verboten. Würde es unserer Demokratie besser gehen? Hier geht's nicht darum, hier geht's um die Deutungshoheit. Und das ist ganz deutlich geworden.
Worum es ja auch ging, bei Günther war ja dieses Social-Media-Verbot unter 16. Das ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Man muss sich ja immer fragen, da wird jetzt viel drüber diskutiert. Jetzt können wir stundenlang drüber diskutieren, ist das berechtigt oder nicht. Aber die Endfrage muss ja sein, wenn das Verbot kommt, wie wirksam ist das wirklich? Also das ist ja der Witz an sich, weil... Sag mal, es ist verboten. Also wie willst du denn schaffen, dass die Jugendlichen da nicht, also wie soll das denn umgesetzt werden? Also du kannst ja, und da sind wir wieder bei einem Punkt, wo man drüber diskutieren kann, okay, Social Media, du musst verifizieren, dass du ein echter Mensch bist. Du bist, kannst anonym sein, aber du musst halt quasi bei diesen Plattformen irgendwie beweisen, dass du jetzt der und der Mensch bist, dass das quasi hinterlegt ist, dass du dich nicht mehr benehmen kannst wie ein absolut geistesgestörter anonym. Das wäre ja das Einzige, aber das wird sowieso nicht kommen. Und wie will ich denn jetzt kontrollieren? Gut, dann muss ich ja meinem Kind das Smartphone wegnehmen. Okay, das ist dann die einzige Methode, aber dann kann sich theoretisch sogar auch das irgendwie besorgen. Also wie soll ich denn kontrollieren, dass jetzt ein 14-Jähriger nicht auf TikTok kommt zum Beispiel? Das ist, also ich halte das für schwer bis unmöglich. Also das ist ja der nächste Punkt. Also
ja, man sollte verbieten, man sollte Politikern verbieten, irgendwelche Forderungen in den Raum zu stellen, die gut klingen, wofür man Applaus bekommt. Aber wenn die Politiker keine Struktur geben, wie man es dann angeht. Und das ist so ein klassisches Beispiel.
Das ist halt.
Das ist Nonsens. Ja. Aber gut. Apropos Nonsens.
Kommen wir zu Ray Dalio. Der hat ja Schlagzeilen gemacht, sein Twitter-Artikel. Also die Weltordnung ist jetzt offiziell broken, so hieß also der, ne? Kaputt. Ja, genau. Ich glaube, wahrscheinlich hat er jetzt schon 100 Millionen. Reichweite, also viel beachtet, viel geteilt. Aufhänger war, das wollte ich schon sagen, das Weltwirtschaftsforum, die Münchner Sicherheitskonferenz, die ja vor kurzem in München war, im Bayerischen Hof, wie jedes Jahr. Rubio hat da ja eine viel beachtete Rede gehalten, war jetzt nicht so spektakulär wie im Jahr davor mit J.D. Vance, aber natürlich wieder viel beachtet und dann kam da genau dieser Artikel mit rein. Und jetzt haben wir mal uns das angeschaut und wollen das mal beleuchten. Das Spannendste, finde ich.
Du musst noch ganz kurz sagen, wer Ray Dalio ist.
Ray Dalio ist ein bekannter Hedgefondsmanager, Bridgewater, schon lange im Geschäft. Milliardenschwer das Ganze. Er ist natürlich sehr erfolgreich, hat tolle Bücher geschrieben, hat sehr viel über Zyklen, über also politische Zyklen, Wirtschaftszyklen, sehr viel recherchiert mit seinem Team die letzten, ja kann man schon sagen, eigentlich Jahre, 10, 20, 30 Jahre und hat da wirklich tolle Bestseller auch drüber geschrieben und verwertet das natürlich immer wieder für LinkedIn-Beiträge, für Twitter-Artikel und im Grunde geht es darum, sich anzuschauen, wie bewegen sich Weltmächte, also wirklich über Jahrhunderte. Wer war damals Weltmacht? Wie stürzen Weltmächte ab? Wie verläuft das typischerweise? Und er sieht ja jetzt die USA gerade im Niedergang, China im Aufschwung. Und ja, das ist natürlich dann ein, wie sagt man, ein gutes Aufregerthema, wo wir jetzt nach seiner Meinung gerade mittendrin sind oder schon länger drin sind. Das Spannendste vorab, Ray Dalio, was hat er zuletzt gekauft, beziehungsweise Bridgewater? Jetzt möchte man ja meinen, Mensch, wenn die Weltordnung kaputt ist und wir sprechen gleich drüber, was er da alles reingeschrieben hat, würde man jetzt meinen, Mensch, das muss ja jetzt ganz was Wildes sein, was man damit mit seinem Geld macht. Er propagiert ja auch Gold schon lange, da muss man jetzt sagen, da lag er auch gut. Also Gold hat sich jetzt sehr gut entwickelt in letzter Zeit. Das muss man auch einfach mal so anerkennen. Mit anderen Sachen lag er dann vielleicht nicht so gut, hat ja auch oft den DAX geschortet und so weiter. Er hat was gekauft? Amazon, Micron, Broadcom, Oracle. Also ist nicht so kreativ.
Die krisensichersten Unternehmen der Welt.
Unternehmen der Welt. Also wenn wir jetzt von einem dritten Weltkrieg oder sonst was Eskalation ausgehen, dann ist auch die Frage, ob das jetzt so die Aktien wären, die dann sofort durch die Decke gehen.
Spannend.
Ist spannend.
Hast du das aus den aktuellen 13F-Berichten wahrscheinlich?
Genau. Ja? Apropos, die haben wir auch durchgeackert.
Genau. Und Leute, das ist wirklich eine tolle Arbeit. Das machen wir jedes Quartal. Also jedes Quartal müssen die größten Vermögensverwalter und Hedgefonds-Legenden der Wall Street ihre Positionen offenlegen, was sie so im letzten Quartal gemacht haben, mit 45 Tagen Nachlauf. Und daraus haben wir zwei Strategien gemacht. Einmal eine Value-Strategie. Den Report könnt ihr gratis downloaden. Und dann gibt es immer noch den Kaufalarm, das ist heiß und fettig, mit wirklich Small- und Micro-Caps, wo gerade sehr, sehr viel reingeflossen ist. Die hat so keiner auf dem Schirm.
Die performt auch sehr gut. Also letztes Quartal, wow.
Über 20% gemacht.
In einem Quartal, genau. In einem Jahr.
Genau, in einem Quartal, in 3 Monaten, verlinken wir euch auch unten, ist jedes Mal eine Freude und klappt bislang extrem gut.
Was sagst du zu Dalio?
Ich muss sagen, ich mag ihn. Also ich mag, wie er schreibt. Du bist halt irgendwann an dem Punkt, wenn du eine so eine Reichweite hast wie er und mit zum Teil auch steilen Thesen arbeitest, musst du dich halt irgendwann an Strohhalmen hochziehen, um sie zu untermauern.
Ja.
Und ich glaube, bei Dalio ist das folgende Problem, wie auch jetzt bei einem Markus Krall. Unfassbar intelligent, viel intelligenter als ich, beschreibt Symptome sehr, sehr gut, aber er hat Probleme beim Outcome. Er versucht dann ein Outcome zu predikten, was meistens nicht kommt, weil die Welt dann doch anpassungsfähiger und komplexer ist, als man denkt. Seine Langfristcharts zu den Empiren, ne? Das ist super spannend.
Ja, es hat sowas von, es ist nicht ein Krimi, aber es ist spannend.
So.
Ja.
Und er geht dann ja auch die Phasen durch. Und natürlich fühlt es sich jetzt, er trifft ja einen Nerv, deswegen geht das ja auch gerade viral, er trifft ja den Nerv, okay, da brodelt's. Und wir sind kurz vor der Eskalation. Aber niemand in Gottes Namen weiß, ob es dann am Ende jetzt wirklich so kommt. Und das ist dann immer der Punkt, wo dann bei Crash-Propheten oder Menschen mit einer negativen Zukunftsszenario sich häufig aufs Maul legen. Das ist so das, wie ich es zusammenfassen kann.
Gehen wir es mal durch. Also er hat natürlich gute Punkte, wie du es gerade schon beschrieben hast. Also die Symptome beschreibt er gut. Dieses Wandel durch Handel, das hatten wir sehr, sehr lange. Also nach dem Motto, wenn wir miteinander handeln, dann gibt es keine Kriege, dann gibt es keine Konflikte. Und das ist natürlich schon interessant, dass jetzt der Handel ja eigentlich zu einer Waffe geworden ist. Also wenn ich sehr verflochten bin, dann kann ich natürlich auch Druck machen, weil ist klar, wenn ich jetzt, also wenn wir zum Beispiel sehr viel aus China kriegen oder aus den USA oder was auch immer, und auf einmal heißt, oh ja, hier, jetzt gibt's Zölle oder boah, hier, ach, ja, mal schauen, was wir da machen können, dann ist das natürlich auch eine Abhängigkeit. Wir haben es ja auch erlebt, da sind wir natürlich auch selber mit Schuld, mit Russland. Da hat er natürlich einen ganz guten Punkt. Also Wandel durch Handel hat sich eigentlich eher so ein bisschen umgekehrt, dass der Handel teilweise sogar schon zum Problem geworden ist. Dann haben wir natürlich auch die Institutionen, wo man sich auch fragen muss, sind die noch zeitgemäß? Gerade natürlich durch den Aufstieg des globalen Südens, dass man sich natürlich wirklich fragen muss, ja, diese Länder begehren natürlich auf, sind viel stärker, machen viel mehr aus wirtschaftlich als früher. Und diese Institutionen sind natürlich schon noch sehr auf diese alte Weltordnung oder auf viel stärkeres Gewicht vom Westen aufgebaut. Da brodelt es natürlich auch. Also da sprechen ja manche schon vom Völkerbund-Moment des 21. Jahrhunderts. Also das sind alles wichtige Punkte. Und da wird sich auch sicherlich einiges tun. Oder da ist, glaube ich, da brodelt es. Also das stimmt ja. Aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass uns das alles um die Ohren fliegt. Und dann natürlich zu den USA. Wie Paul Kennedy das treffend beschreibt, Imperial Overstretch, also dass der Imperialist, der Hegemon quasi ein bisschen überfordert ist, also sehr viel Einflussgebiet hat, und Trump macht das ja auch, dass man sich eigentlich ein bisschen zurückziehen will, ja, weil man halt auch einfach ja verdammt viele Schulden hat, verdammt viele eigene Baustellen. Also da sind natürlich viele gute Punkte dabei.
Aber nach dieser Theorie macht es Trump ja jetzt gerade richtig. Weil er jetzt
ja, so, das ist ja teilweise, könnte man fast schon sagen, fast schon ein bisschen linke Politik. Also wenn man jetzt auf dieses, gut, jetzt zuletzt ist es ja wieder ein bisschen umgeschwungen, jetzt macht er ja gerade wieder eigentlich mehr Wirbel. Also ob das jetzt Dänemark ist, ob das Iran ist. Eigentlich war ja seine Herangehensweise eher, naja, NATO zahlt mal selber. Wir wollen euch das nicht alles finanzieren und wir wollen eigentlich keinen Krieg und wir wollen uns eigentlich zurückziehen. Jetzt würde ich mal sagen, ist das so ein gemischtes Bild, aber Trump ist jetzt keiner, der jetzt hier sagt, irgendwie, wir wollen überall auf der Welt hier der Weltpolizist sein. Also das ist, ja, das heißt richtig, aber das ist auf jeden Fall keine Kriegstreiberei-Politik.
Ich bin jetzt kein Historiker, aber das wäre ja ein Novum. Also sonst gab es ja immer den Hegemon. Es gab ja immer die eine Macht, die quasi alles wollte. Ich wüsste jetzt nicht in der Vergangenheit, wo es nicht Bestrebungen gab, vom Platzhirsch auch das weiter auszubauen.
Na gut, du hast ja jetzt folgendes Problem bei den USA. Also auf der einen Seite hast du eigene Probleme, also zum Beispiel die hohen Schulden, dann da hast du natürlich hohe Investitionen in KI und so weiter und so fort. Und dann hast du natürlich China. Darauf ist Trump, also die USA sind da generell fixiert drauf, Trump erst recht, das weiß man ja auch, Bannon zum Beispiel, früher war da auch schon fixiert drauf, dass natürlich der Kampf gegen China hart geführt wird und dass man natürlich verhindern will, dass die vorbeiziehen. Manche behaupten ja, die sind schon vorbeigezogen, da kann man sie jetzt auch drüber streiten, aber das ist natürlich eigentlich eher der Fokus, als jetzt irgendwo auf der Welt rumzuhampeln, dass man eigentlich das Rennen gegen China gewinnen will. Also die USA wollen ja der Hegemon bleiben.
Und ist das so?
Davon gehe ich schon aus, weil das Problem ist ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, es ist ja heutzutage mit KI, das hat ja so viele Dimensionen. Also KI ist ja so schwer berechenbar, dass früher, ich meine gut, früher hast du die besten Autos gehabt oder die besten Maschinen. Heute KI, das hat ja Potenzial wirklich für Weltherrschaft, Weltall. Also das ist ja teilweise gar nicht berechenbar. Wir wissen ja alle nicht, wo ist KI in 50 Jahren. Wenn man das mal durchspielt, dann.
In zwei,
ja. Und da einfach mal zu sagen, ah ja, lass mal die Chinesen mal machen und schauen dann, was die in 20, 30 Jahren haben und was die für Roboter haben. Also du bist ja gezwungen eigentlich, dann noch Weltraum und was weiß ich alles. also das ist ja so ein gigantisches Thema. Also du musst ja investieren und du musst ja eigentlich schauen, dass du die Nummer eins bist oder zumindest nicht weit zurückfällst, weil sonst kann es natürlich dann auch sehr unberechenbar bleiben. Ich glaube, das ist schon auch in gewisser Weise angstgetrieben. Gar nicht mehr so dieser Anspruch, so wir sind jetzt die Weltmacht, sondern einfach, okay, wir dürfen uns nicht jetzt komplett hier versohlen lassen. Und China ist natürlich auch schwer einzuschätzen. Die machen das ja smart. Also von außen viele rätseln ja auch so, was haben die vor? Und ich glaube schon, dass das auch einfach für die USA schon einfach, ja.
Ich habe in meinem Kopf immer...
Unangenehmer Gegner ist.
Ich habe in meinem Kopf immer so einen Pokertisch. Ne, wie hier. Und dann sitzen da so die Großmächte. Ne? USA, China, Europa. Und du siehst ja eigentlich die Chips. USA hat sehr viele Chips. Spielen auch sehr aggressiv. Hier Tariffs da. So wie man es ja auch klassischerweise macht. Also jeder, der so ein bisschen Pokererfahrung hat, weiß ja, wenn du der Chip-Leader bist, du baust Druck auf. Ne? Also die Blinds, also immer schön Druck machen, um die Kleinheit rauszupressen, um die halt in unschöne Situationen zu bringen. Und das macht Trump, das macht er ja genial aus dieser Perspektive. Er haut richtig Druck raus. Europa, müssen wir nichts sagen, wenig Chips, ängstlich.
Ja, so, ich weiß gar nicht, ob wir so wenig Chips haben. Also weniger natürlich, aber halt sehr ängstlich und halt keine Strategie, würde ich vor allem sagen. Also
weniger Chips und weniger Chips, ängstlicher und noch eine Frau, die alle paar Tage, die so alle 5 Minuten kommt und dann auch noch ein paar Chips will, weil sie irgendwo anders spielt. So. Und dann ist China da. Du bist jetzt China. Und da ist so ein Vorhang vor den Chips.
Ja,
du weißt nicht, wie viele Chips sind.
Ja, du weißt, du merkst, glaub, dass da einige sind.
Du merkst, wie er spielt, da sind Chips,
ja,
aber genau. Du weißt nicht, wie viele.
Ja, und dann noch ein Pokerface, also wirklich komplett.
Ja. Ja. Das ist sehr unangenehm zu spielen.
Total. Kommen wir zurück zu Dalio. Also wo könnte er jetzt falsch liegen, beziehungsweise wo muss man jetzt vorsichtig sein? Also dieser historische Determinismus ist schon gefährlich. Also da muss man aufpassen. Also diese Zyklen sind schön. Aber jetzt zu sagen, oh, wir sind jetzt hier in dem Zyklus in Stufe 6 und jetzt passiert in den nächsten Jahren das und das, das ist halt echt gefährlich. Also es erinnert an Oswald Spengler zum Beispiel, hat sicherlich schon mal jeder gehört, der Untergang des Abendlandes. Also das... sich das wie so ein physikalisches Gesetz immer so wiederholt, gibt's ja diesen berühmten Physik-Night, das ist auch an der Börse sehr beliebt, nach dem Motto, oh ja, jetzt rechnen wir aus, wann der Crash kommt. Ja. Das ist jetzt auch ein bisschen so, als rechnen wir aus, wann der dritte Weltkrieg kommt. Das ist natürlich schon auch ein bisschen esoterisch, also schwer zu sagen. Und man muss halt eins auch mal sagen, was in der Vergangenheit passiert ist, wirklich historische Großereignisse, wichtige Sachen. Das war halt Zufall und sehr viel menschliches Handeln, was halt einfach nicht prognostizierbar war. Also zum Beispiel Ausbruch Erster Weltkrieg, da konnte man jetzt nicht sagen, ah ja, das war ja ganz genau klar, dass hier der Franz Ferdinand in Sarajevo erschossen wurde und das war ja abzusehen und dann die Reaktion darauf. Also da ist viel, jetzt kann man es Zufall nennen oder es passiert halt irgendwas, es läuft dann vielleicht irgendwas schief. Kuba-Krise auch so ein Beispiel. Da waren wir auch am Rande einer großen Katastrophe, die ist dann nicht passiert. Aber es ist halt sehr schwer, jetzt wirklich das physikalisch auszurechnen. Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und man muss natürlich auch generell vorsichtig sein und ich will jetzt keine Angst verbreiten, aber bei Politik, gerade heutzutage mit KI, da kann es natürlich durch blöde Umstände schnell auch zu saublöden Reaktionen kommen. Gerade mit Fake-Videos und so weiter und so fort. Das ist schon bedenklich, wenn man darüber nachdenkt, was da heutzutage entstehen kann. Täuschung oder es ist schon mit Vorsicht zu genießen. Jetzt kommen wir zu dieser, wie gesagt, zerbrochenen, regelbasierten Weltordnung. Da muss man halt auch vorsichtig sein, weil klar, Trump gerade, viele sagen ja, das war ja auch Thema Münchner Sicherheitskonferenz, hier Abrissbirne. Rhetorisch natürlich ja. Der Ton, das ist schon alles sehr speziell, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt so zu tun, als würden die Amerikaner jetzt komplett anders handeln als die letzten 40, 50 Jahre. Er spricht ja hier auch vom Gesetz des Dschungels. Das ist halt auch, finde ich, schräg, weil klar, man kann jetzt sagen, diese Pax Americana ist vielleicht tot oder schwer angeschlagen, also quasi Frieden unter dem Hegemon Amerika. Aber wir kennen es ja, ob das Vietnam war, ob das der Irak war oder in Mittelamerika. Also die Amerikaner haben da schon immer, jetzt kann man sagen, sich benommen wie im Dschungel der Löwe. Also das ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist vielleicht eine andere Tonart.
Aber genau, genau.
Naja, gut. Dann
vielleicht da nochmal ganz kurz.
Die Systemkämpfe, ja, bitte.
Zum Thema regelbasierte Weltordnung. Menschen aus dem globalen Süden, und da bin ich voll bei denen, sagen, die gab es nie. es waren immer unsere Regeln. Und wir hatten das letzte Woche mit unserer Demokratie, unser Reich, dann ist es immer gefährlich. Yeah. Es waren einfach unsere Regeln und da wächst jetzt einfach ein neues Selbstverständnis und auch ein Selbstbewusstsein und deshalb wird das jetzt einfach gechallenged.
Und dann der nächste Punkt, ich finde, das ist bei ihm auch so ein bisschen so einfach, so, ah ja, jetzt haben wir hier die Weltmacht und die wird jetzt ausgetauscht und dann wird die nächste so eingesetzt, so als wird das so wie so in so einem Videospiel funktionieren und vor allem, wir haben ja auch, die USA sind ja schon anders als jetzt China. Also das ist ja auch nochmal ideologisch anders. Also jetzt einfach zu sagen, so jetzt tauschen wir quasi USA 1 gegen USA 2 aus, das ist ja auch ein bisschen schräg. Also es ist sehr vereinfacht alles, sehr nach Schema F. Ja. Also da muss man aufpassen. Dann auch, er spricht ja vom neutralen Geld. Also was ist dann wichtig? Also mit Gold lag er sehr richtig. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Gold ein schlechtes Investment ist. Nur wenn man jetzt mal seine Systemkrise hier durchspielt, dann ist ja was passiert in der Vergangenheit, wenn es jetzt wirklich eine riesige Krise gibt oder einen Weltkrieg oder was auch immer, dann werden die Staaten natürlich sagen, ah ja, das ist ja super, dass es jetzt Gold und Bitcoin gibt, dann können sich die Bürger alle in Ruhe hier entspannen und sind super investiert und wir können uns um unseren Scheiß kümmern und die Bürger werden alle reich und sind unabhängig. Was passiert dann, wenn die Staaten dann eher wild um sich schlagen und nicht alle, aber dann muss man sich, wenn man das jetzt konsequent so durchdenkt, muss man denken, okay, wenn jetzt wirklich Eskalation kommt, welches Land gehe ich dann? Da müsste ich ja wirklich in ein kleines Land gehen mit meinem Gold und sonst was, wo sich keine Sau dafür interessiert. Also jetzt bei den großen Nationen davon auszugehen, dass die dann einfach da sagen, oh ja, die sollen hier Gold und Bitcoin machen, ist auch die Frage, gibt es dann überhaupt neutrales oder echtes Geld, wenn die Staaten dann wirklich massiv Einfluss nehmen? Da bin ich halt auch echt skeptisch.
Vor allem, ich finde eine sehr schöne Chart, die er in seinem Beitrag hat, ist ja, da zeigt er ja, wie Staaten in Kriegen, also in Hot Wars,
ja,
eingreifen ins private Eigentum, ja, Aktienmärkte etc. Und das ist ja gigantisch. Und die werden auch ihre Wege finden, wie man dann Gold und Bitcoin zumindest vielleicht nicht vollständig regulieren kann, aber wie man solche Pflöcke reinsetzen kann, dass es für den Privatmenschen super schwer wird, damit zu handeln.
Was man ja auch sagen muss, das ist mal pervers, darüber zu sprechen, aber Aktien und Kriege, also das ist jetzt nichts, wo man sich jetzt drauf freuen sollte, aber da muss man auch sich nicht verrückt machen. Ja. Also da gibt es ja viele Untersuchungen unter dem Strich. Selbst Weltkriege haben dann Aktienmärkte auch relativ gut überstanden. Ja. Also es ist nicht so, dass dann der Aktienmarkt da 30, 40 Jahre in Schutt und Asche liegt. Also da muss man alles mal ganz entspannt sehen. Und erstens, wie gesagt, es ist einfach so Schema F, Physik-Night, könnte man Ray auf jeden Fall schon vorwerfen. Und du hast vorher gesagt, die Komplexität und auch die Unberechenbarkeit der ganzen Welt, das ist halt wirklich sehr, sehr vereinfacht jetzt alles dargestellt. Und wenn man jetzt mal das positiv sieht, dann kann man sagen, ja, er beschreibt Symptome richtig. Es werden sich auch sicherlich Dinge ändern, vielleicht sogar ändern müssen. Aber das heißt jetzt nicht, dass alles, er spricht ja vom Zusammenbruch, das klingt ja so dramatisch. Man kann auch einfach sagen, es ist eine Weiterentwicklung, es ist eine Mutation. Und wir in Europa, wir fordern ja ständig, dass man sagt, wir müssen eigentlich unseren eigenen Weg gehen, wir müssen selbstbewusster sein. Man hat ja zuletzt zumindest mal so zarte Pflänzchen gesehen. Der kanadische Premier hat ja schon eine selbstbewusste Rede gehalten. Und
ein Europäer.
Das stimmt, ja. Aber das ist ja auch das, was viele fordern, dass man sich auch mal nicht diese Fixierung auf, es gibt nur China und USA und vielleicht noch die Russen. Es gibt auch noch sehr viele andere Länder und da ist ja auch die Frage, ob sich die vielleicht mal ein bisschen smarter organisieren, ob man dann eben schaut, diese, wie man sagt, so Mittelmächte oder die auch groß sind, aber halt nicht riesig, ob das jetzt Kanada ist, gut, die haben jetzt auch nicht so viel Einwohner, aber trotzdem ein wichtiges Land, ob das dann auch Länder sind eben in Europa, ob das Indien ist, was ja auch so ein bisschen, ja, so ein Spieler ist, der jetzt auch nicht irgendwo komplett dran klebt oder Japan, Deutschland, auch Länder wie Argentinien, also da gibt's ja viele Länder, die groß sind, die jetzt nicht unwichtig sind und da ist er halt auch sehr fixiert, als würde es nur um China und USA gehen und alle anderen quasi existieren gar nicht. Also ich sehe das nicht so sklavisch jetzt, so wie er das beschreibt, überhaupt nicht.
Ich glaube, er unterschätzt die Anpassungsfähigkeit eines so komplexen Systems und wir hatten das auch letzte Woche, er negiert auch die Emergenz. Man kann sich die viele kleine Einzelteile ansehen, aber das große Ganze ist dann halt eben mehr als die Summe seiner Einzelteile. Deshalb, ich finde das spannend und ich lese auch seine Texte echt gerne, aber man sollte immer vorsichtig sein, was man da für Schlüsse rauszieht. Und der Schluss dann jetzt all in Gold zu gehen, wie er es ja auch dann propagiert, auch in dem Artikel sagt er dann, okay, er empfiehlt Gold. Wenn man dann sieht, was er in seinen Hedgefonds kauft, dann passt das auch nicht immer so zu 100% zueinander, weil er natürlich auch Verpflichtungen seinen Kunden gegenüber hat.
Ja, klar. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass Gold schlecht ist,
nein.
Man muss ja sein Szenario mal durchdenken. Dann ist die Frage, wie gut ist Gold dann noch oder wie sicher ist Gold dann vor allem, wenn man ihm jetzt da zustimmt und was macht er selber? Und dann muss man auch sagen, ja, vielleicht ein bisschen Gold. Gold war in den letzten Jahren gut. Ich glaube auch, dass Gold langfristig immer ein ganz gutes Investment ist in einer Vermögensallokation. Aber man sollte dann nicht alles so heiß löffeln oder essen, wie es gekocht wird. Da sollte man dann vielleicht auch ein bisschen entspannter bleiben. Und das Problem ist ja auch jetzt immer wieder beim Thema Journalismus, was natürlich heutzutage auch bei solchen Kalibern wie Dalio ein Problem ist. Das ist natürlich dann, oh, hier der große Hedgefondsmanager warnt. Und dann auf Social Media gibt es natürlich viele, die beten das dann einfach nach. Und dann ist es halt so, oh ja, der große Ray Dalio sagt das. Und dann ist das halt einfach so. Man kann sich da, glaube ich, spannende Sachen rausziehen. Aber das jetzt blind nachzubeten, ist halt dann auch aus meiner Sicht amateurhaft.
Der Personenkult ist nie gut.
Nee, absolut. Ja. Also gefährliche Sache.
Ich will noch abschließen mit einer Geschichte aus dem echten Leben.
Was von dir?
Ja, in den letzten Monaten immer begleitet hat.
Geht's um Rudi Völler?
Nee.
Schade, dann interessiert es mich nicht.
Aber ich möchte auch jemanden anspucken.
Reikert war das, oder?
Ja. Frank, ja. Du kannst dich daran erinnern, dass ja am mittleren Ring wurde ja 30 eingeführt. Da Lazio Sallé und so.
Das sollte doch gekippt werden.
Pass auf, oder? Seit Januar wurde das wieder zurückgenommen.
Ja, ist schon.
Oder? Genau. Ja, genau. Breiter, nee, nicht Breiter. Nicht Ruth Breiter, sondern Reiter. Dieter Reiter, unser Bürgermeister, stand dann da, ne, auch auf TikTok und hat dann den 30er-Schild wieder abgenommen, hat gesagt, ja, brauchen wir nicht, Tests haben ergeben, brauchen wir nicht. Hier ist auch sauber genug Luft mit 50. Geil, ne?
Der Widerstand kam von dir.
Guck mal, ja. Irgendwo schon, ne? Ich habe mich ja wirklich öffentlich, einer der wenigen, der sich öffentlich da rausgetraut hat. Und da dachte ich mir für einen kurzen Augenblick, ey, guck mal, Sinan, vielleicht bist du doch zu hart. Vielleicht sind sie ja doch fähig. Dann wurde es zurückgenommen. War wieder 50. Ja. Jetzt ist wieder 30. Weißt du, wieso?
Irgendwas ist da...
Ja, ich sag's dir. Zwei Anwohner haben geklagt. Sie fürchten um ihr Leben. Im Gericht hat sich das angesehen. Der Urteilsschluss ist wieder rückgängig zu machen, greift zu kurz, ist jetzt wieder 30. Weil zwei Anwohner Angst um ihr Leben haben. Wer die Stelle kennt, weiß, da sind keine Anwohner. Egal.
Der ist doch riesen Anstand.
Einer dieser Anwohner, der geklagt hat, ist jetzt in der TZ auch in Erscheinung getreten mit einem Bild. Er sieht genauso aus, wie du dir vorstellst.
Romika-Gesicht.
Mehr sage ich dazu nicht. Alles privat natürlich, ne?
Ja, das ist wie die Leute, da gab es auch so ein Bild.
Genauso aus.
Die in Holland die Steuer da gefordert haben, das ist wirklich so, das ist immer so eine Karikatur.
Ja, und wenn du in einem Land lebst, wo eine ganze Stadt, alle Berufspendler, sich zum Lakaien von zwei Menschen machen und dass das Gericht das noch akzeptiert, dann kannst du dich abmelden.
Das ist auch interessant, weil wenn man das jetzt mal, also wie funktioniert eigentlich sowas? Also wenn ich jetzt irgendwo nur einen Anwohner habe, sag mal, ich bin jetzt in der Prärie und habe da meinen Bauernhof und da soll was gebaut werden. Gut, dann können wir jetzt auch diskutieren, aber dann ist da ein Anwohner, der vielleicht, wo das Leben vielleicht ruiniert ist. Okay, aber wir haben ja jetzt hier sehr viele Anwohner. Also wenn man jetzt unter dem demokratischen Aspekt, also Mehrheit, also warum dürfen sich jetzt zwei Hanseln über, sag mal, da wohnen jetzt 5.000 Leute oder 500, ist ja wurscht.
Ja, vor allem die Autofahrer, also, die da durch müssen.
Und die Autofahrer, genau. Also es sind sehr viele Leute, denen es entweder egal ist oder die es anders wollen. Und dann dürfen die zwei Romika-Gesichter oder zumindest eins kennen wir jetzt, dürfen jetzt sagen, ich finde das aber blöd. Also wo ist jetzt da der demokratische Aspekt? Also jetzt mal ganz naiv gefragt. Ja. Ein Jurist könnte das jetzt sicherlich beantworten und sagen, ja, das siehst jetzt falsch, aber... Es ist doch eigentlich völlig wirr.
Weiß ich nicht. Da waren 50 Jahre lang, war da 50. Dann macht man für ein halbes Jahr 30, nimmt es wieder zurück. Da habe ich mich ja gefreut, da hatte ich ja wieder Funken Hoffnung in unsere Institution.
Ja gut, und da kann jetzt aber der Reiter tatsächlich ja nichts dafür. Das meine ich, ist ja dann, ja.
Ich rede nicht über die einzelnen
Personen. Da können jetzt in dem Fall die Politiker nichts dafür, das ist ja dann eine juristische Angelegenheit. Ja, aber
das ist ein strukturelles Problem. Da war, ja, es ist 50 ist schon... Jahre 50, dann ist ein halbes Jahr 30, dann wird wieder 50 gemacht und dann klagt einer, er hat Angst um sein Leben.
Ja, vor allem, ich frage mich immer, glaubst du, der meint das ernst? Also das ist so ein bisschen wie mit diesem KI-Video. Entweder ist es bösartig oder es ist blöd. Das ist jetzt in diesem Fall auch so.
Es ist immer die Bösartigkeit.
Ja, ich weiß es. Also ich weiß es. Solchen Leuten traut man halt beides zu.
Sieh dir das Bild an in der TZ und du wirst nächste Woche sagen, es ist Bösartigkeit.
Ja, ich befürchte es. Ich glaube, ich will es gar nicht sehen. Wonach muss man da googeln? TZ, Anwohnerklage.
Mittlerer Ring 30.
Das will ich mir gleich anschauen. Ich habe noch einen Serientipp. Ich habe erst eine Folge gesehen, aber gut. Auf Amazon Prime, Das Gift der Seele heißt es. Nicht schlecht. Kann man sich anschauen. Mich ein bisschen, also nicht von der Story, aber so von der Art ein bisschen an You erinnert. Gift der Seele.
Hass? Hm? Eifersucht? Das ist Gift der Seele.
Ja, das weiß ich noch nicht, aber es ist sehr, es ist wahrscheinlich alles so ein bisschen. Es ist ein.
Habgier?
Ja, alles, da ist alles drin in der ersten Folge schon. Es ist ein menschlicher Abgrund.
Ja,
spannend.
Abgründe aber. Sind immer gut.
Spielt in London, ganz cool. Da will ich auch mal wieder, weil ich schon ewig nicht mehr. Soll ja auch ein bisschen nicht mehr so schön sein wie früher, aber trotzdem eine tolle
Stadt. Failed State. Ich habe einen, das muss ich jetzt noch, weil jetzt guckt eh nur noch der harte Kern. Auf TikTok wird mir jetzt immer einer angezeigt. Der zeigt dann so Ausschnitte von so Straßenvideos, wo halt offensichtlich zugezogene Menschen Scheiße bauen. Und dann kommentiert er das immer so, als ob das Fachkräfte wären. Das ist wirklich, das ist.
Ja, das ist dein Humor.
Das ist wirklich, das ist 100 von 100 Humorpunkten. Das ist richtig, richtig lustig.
Was ich mich diese Woche noch, was man wirklich mal sagen muss, jetzt muss ich an Galatasaray gegen Juventus denken, also TikTok muss ich immer an Abdu denken, die Kultfigur. Also ich freue mich ja immer, wenn sich dieser junge Mann freut.
Ja.
Das ist wirklich, das geht mir das Herz auf. Also es ist einfach toll.
Ich bin ja am, wann ist es dann? Am 7., ich glaube es ist der 7. März, es ist der Samstag, bin ich im Stadion bei Beşiktaş Derby gegen Gala.
Oh.
Da bin ich da.
Aber für wen bist du dann für Gala?
Beşiktaş. Taxifahrerverein. Hallo? Beşiktaş. Ich bin Beşiktaş.
Die sind mir auch sympathisch. Ich finde das Stadion da toll.
Ach, ist geil.
Ist cool.
Ich freue mich schon.
Ganz toll. Taxifahrerverein. Ja, dann muss ich aber einen Stahlhelm aufziehen dann. Toll. Ja, und der italienische Fußball, der ist ja wirklich tot. Das ist Wahnsinn. Also die haben ja diese Woche sich echt... Was ist aus den Italienern geworden? Nationalmannschaft, nichts mehr...
Olympia sind sie gut.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch interessant. Ich habe diese Woche einen schönen Kommentar gesehen, weil die Leute regen sich dann ja auf und sagen, oh ja, wir sind in meinem Medaillenspiegel schlecht. Aber bei den, glaube ich, finden wir jetzt einen schönen Abschluss. Wie beim Thema KI wird sich immer beschwert, oh hier und da. Aber was dann eben gemacht wird dafür, dann haben wir halt hier Rudi Völler und Habeck sitzen. Die Olympioniken bei uns, da wird ja auch erwartet, oh ja, die sollen ja arbeiten gehen, dann soll sie aber natürlich noch auf Platz 1 im Medaillenspiegel sein. Olympia lehnen wir ja auch ab, weil das ist ja schlecht.
Oh.
Und aber anstatt, dass man es selber besser macht, das ist schon, das ist auch, ich weiß nicht, bei uns, wir haben wirklich so eine negative, alles wird ab.
Boah,
Olympia ist gefährlich und Olympia ist schlimm.
Wir dürfen uns nicht mehr bedingungslos freuen.
Ja, und Olympia ist schlecht.
Ja.
Also alles ist schlecht.
Das wirklich.
Und die anderen machen, so denken sie, ja. Also wir haben wirklich so eine. Ach,
jetzt sprichst du was, jetzt muss ich aufpassen, wirklich, und dann ist auch vorbei. Nein, mich kotzt diese Berichterstattung über Sportgroßereignisse in Deutschland so an. Lass die Leute doch einfach mal Freude verspüren. Dann ist jedes Mal, dann ist das da mit dem Helm, mit dem Ukrainer, dann wird das 8 Stunden lang zum Hauptthema gemacht. Dann ist es die Nachhaltigkeit. Oh, die Bobbahn ist nicht nachhaltig gebaut. Oh, halt
ja,
deine
Fresse. Ja, das meine ich, wir hätten es ja selber, aber das will man ja auch nicht.
Wirklich, halt einfach Schnauze halten. Sorry, ich werde jetzt ausfallen. Nein, das
ja, kotzt
mich so an. Habt doch einfach mal Spaß am Sport. Mich kotzt das so an. Und wenn es euch nicht passt, dann gibt Olympia wieder Eurosport. War eh besser auf Eurosport. Ich kann es nicht mehr hören.
Aber gleichzeitig weißt du dann noch diese Anspruchshaltung.
Ja.
Das ist so dieses...
Ja. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, nicht, dass ich jetzt hier auch in Schwobelhausen bin, ich ja eh schon, dass Kati Witt... Ne, unsere Eiskunst-Queen hat die Kostüme für unser Paar gesponsert, weil die kein Geld hatten.
Ja, das kann. Ja, bei uns, das ist ja teilweise echt bodenlos.
Peinlich ist das.
Aber die Kostüme, die ich weiß gar nicht, diese Anzüge halt da, die sind ja auch wohl peinlich.
Ich habe es nicht, ich habe jetzt keinen Quality-Check, diese Aussage, aber ich habe das auf X auch gelesen. Das ist peinlich, aber es passt zum Bild. Ich kann es mir vorstellen, dass es tatsächlich
ist. Ja, leider kann man sich's vorstellen. So, jetzt reicht's mir auch so. Hier. Ich finde das immer, ich fühle eigentlich eins immer sehr, Kachelmann ist doch auf Twitter immer, da schreibt doch immer nur, sie sind zu dumm deutsch und rechts. Und ich finde das irgendwie geil, weil, also ich bin jetzt bei Kachelmann sicherlich bei vielen Sachen nicht der Meinung, aber dieses einfach sagen, sie sind einfach zu dumm, das finde ich super. Zu dumm deutsch und zu rechts. Das finde ich, also ich muss jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich wirklich lachen. Toll.
Komm mal.
Gelgis.
Lass mal für heute.
Kachelmann Weltklasse auf Twitter. So Leute, jetzt sind wir am Ende. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.